Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Die USA sind ein attraktiver Wissenschaftsstandort. Kein Wunder, dass die Zahl der ausländischen Studierenden dort inzwischen die 1-Million-Marke überschritten hat. Und das trotz einer eher wissenschaftsfeindlichen Atmosphäre unter dem amtierenden US-Präsidenten. In diesem Jahr ist alles ein bisschen anders. Viele US-Hochschulen bieten aufgrund der Covid-19-Pandemie für das kommende Semester nur Online-Kurse an. Und die US-Einwanderungsbehörde, die meint nun, wenn ja eh nur online unterrichtet wird, dann muss auch niemand ins Land. Und mehr noch, die bereits da sind, auch die sollen gehen. Unser Thema ist das heute in Campus und Karriere. Außerdem geht es im zweiten Teil unserer Serie über Mogeleien in Karriere und Wissenschaft. Heute um die Jobsuche, vor allem, wann es dort Mogeln erlaubt. Ich bin Benedikt Schulz, schön, dass Sie zuhören. Wer an einer US-Hochschule eingeschrieben ist als internationaler Student oder Studentin, der oder die bekommt auch ein Hochschulvisum. Und da herrscht seit ein paar Tagen helle Aufregung, denn die US-Behörde ICE, das steht für Immigration and Customs Enforcement, die hat angekündigt, dass allen Studierenden die Ausweisung droht, beziehungsweise dass erst gar keine Visa vergeben werden, wenn die entsprechende Hochschule nur Online-Kurse anbietet. Das sind gar nicht mal viele, aber es betrifft zum Beispiel die weltbekannte Harvard-Universität. Nun sind die weitestgehend privat finanzierten Unis in den USA auch auf die Studiengebühren angewiesen, die aus dem Ausland kommen, vom geistigen Schaden mal ganz ab. Gesehen. Harvard hat nun gemeinsam mit dem MIT gegen diese Verordnung der Behörde Klage eingereicht. Heike Braun hat sich unter internationalen Studierenden in Harvard umgehört.
In einer kleinen Parkanlage in der Nähe der berühmten Harvard-Universität in Cambridge, Massachusetts, herrscht ein babylonisches Stimmengewirr. Japaner, Südkoreaner, Franzosen, Briten und deutsche Harvard-Studenten sind zu einem Treffpunkt in einen der Uniparks gekommen. Sie wollen sich Rat von Lehrenden und von Studierenden aus höheren Semestern holen. Der Erlass der US-Einwanderungsbehörde hat sie aufgeschreckt.
Die meisten ausländischen Studierenden, die zu uns in die Beratung kommen, sind aus Japan und Deutschland. Sie alle hätten im kommenden Semester ausschließlich Online-Kurse. Nicht, weil sie das wollen, sondern weil die Uni in Harvard nur Online-Kurse anbieten will. Die Trump-Regierung ist aber der Meinung, online studieren kann man auch von zu Hause aus. Dafür braucht man nicht in die USA zu kommen. Wir alle fürchten, es wird genau darauf hinauslaufen. Wir glauben, wenn die Uni in Harvard nicht wenigstens einen Teil der Kurse in Anwesenheitsvorlesungen umwandelt, müssen viele ausländische Studierende sogar ausreisen.
Linda Gray ist eine Physikstudentin aus dem Abschlussjahr. Die 27-Jährige aus Cleveland, Ohio, ist eine angehende Doktorandin. Sie hat 2 Semester in Marburg studiert. Als Harvard Senior Student berät sie die sogenannten Frischlinge, die Freshmen. Sie geht regelmäßig zu den Treffen in die Parkanlage, nicht weil sie glaubt, dass die Einwanderungsbehörde den Erlass noch einmal zurücknimmt, sondern weil sie Solidarität zeigen will.
Mir ist es peinlich, wie die USA mit seinen Auslandsstudenten umgeht.
Die Universität Harvard versucht gegen den Erlass der Einwanderungsbehörde und vor allem gegen die Ausweisung ausländischer Studierender zu klagen. Lawrence Bako, der Präsident von Harvard, findet deutliche Worte.
Wir glauben, die Anweisung ist illegal. Der Erlass kam ohne Vorankündigung und wird in seiner Grausamkeit nur noch von seiner Rücksichtslosigkeit übertroffen.
Ein Studium an amerikanischen Elite-Universitäten kostet pro Semester inklusive Unterkunft rund 40.000 bis 50.000 Dollar. Das müssen die Unis den ab- oder ausgewiesenen Studierenden natürlich zurückzahlen. In Deutschland nehmen viele Eltern Kredite auf, damit ihre Kinder sich den Wunsch von der Elite-Uni-Ausbildung in Amerika leisten können. Auch Hanni Friedrichs aus der Nähe von Frankfurt hat ihren Sohn Kai finanziell unterstützt und jahrelang selbst auf vieles verzichtet. Sie hat den 19-Jährigen in die USA begleitet und wollte unbedingt dabei sein, wenn er sein Studium beginnt. Vorher wollten sie gemeinsam durch Texas reisen. Jetzt sitzt sie alleine in der Nähe des Studientreffpunkts in Cambridge, Massachusetts und hofft, dass für ihren Sohn doch noch alles gut geht.
In Cambridge haben ja mal Barack Obama und Michelle Obama studiert und auch ihre Tochter ist ja hier. Und ich gehe inzwischen so ein bisschen davon aus, dass das mit ein Grund ist, warum die Trump-Regierung solche Erlasse rausbringt. Und ich finde es schon krankhaft, dass alles schlecht gemacht wird, was in irgendeiner Form mit Barack Obama zu tun hat. Und jetzt eben auch die Reformen in der Bildungspolitik.
Tatsächlich trifft es Harvard mit am härtesten. Doch nur die ausländischen Studierenden. Darum interessiert es die Amerikaner auch nicht wirklich, was da passiert, glaubt Hanni Friedrichs.
Viele Amerikaner, mit denen ich gesprochen habe, sagen auch, wer gerne in Amerika studieren möchte, muss dann eben an eine Hochschule gehen, wo es nicht nur Online-Kurse gibt, sondern auch Präsenzlehre.
Aaron Reichlin-Melnick vom amerikanischen Einwanderungsrat teilt diese Einstellung seiner Landsleute nicht. Er fürchtet, dass ausländische Studierende in Zukunft abgeschreckt werden.
Der konstant gute Ruf, den das amerikanische Bildungssystem hatte, könnte durch diese Entscheidung komplett zerstört werden.
So sieht es auch Linda Gray, Senior Student an der bekannten Harvard-Universität.
Wir Amerikaner wären mit Sicherheit entsetzt, wenn es um die eigenen Kinder gehen würde. Jetzt im umgekehrten Fall scheint es niemanden so recht zu interessieren.
Kurz bevor in Harvard die Sonne untergeht, setzt sich Kai zu seiner Mutter Hanni Friedrichs auf die Parkbank. Beide wollen die Hoffnung noch nicht aufgeben. Vielleicht wird die Universität vor Gericht gewinnen. Vielleicht ändert Harvard aber auch noch einen Teil seiner Online-Kurse in persönliche Vorlesungen um, trotz der Bedenken wegen Corona. Die Studierenden würden das Risiko einer möglichen Ansteckung wohl auf sich nehmen, um nicht ausgewiesen zu werden.
Heike Braun mit Eindrücken aus Harvard. Reaktionen zur Verordnung der US-Einwanderungsbehörde, die gibt es inzwischen auch aus Deutschland. Die Hochschulrektorenkonferenz und der Deutsche Akademische Austauschdienst haben das Vorhaben scharf kritisiert und der Hochschulrektorenchef Peter André Alt spricht von einem deutlichen Rückschlag für die deutsch-amerikanischen Wissenschaftsbeziehungen. Inzwischen hat das Thema dann auch die deutsche Politik erreicht. In einem Brief haben die deutschen Studierenden das Auswärtige Amt und den Auswärtigen Ausschuss des Bundestages um Hilfe gebeten. Einzelheiten von Isabel Reifenrath.
Der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Rainer Breul, zeigte Verständnis. Die Ankündigung des Visa-Entzugs bringe die Studierenden in eine sehr belastende und schwierige Situation.
Wir haben und werden die Situation auch weiter thematisieren im Rahmen unserer laufenden Gespräche mit der amerikanischen Regierung über Möglichkeiten der Lockerung von Reisebeschränkungen.
Noch sind etwa 9.200 deutsche Studierende in den USA. Die meisten von ihnen wollen auch dort bleiben. Sie kritisieren in ihrem Brief an das Auswärtige Amt, dass US-Präsident Trump eine fremdenfeindliche Einwanderungspolitik betreibe. Sie glauben auch, dass er die Universitäten dazu zwingen will, wieder in den Normalbetrieb zu gehen. Denn ausgewiesen werden sollen nur die Studenten, deren Universitäten ausschließlich online lehren wollen. Maximilian Klein studiert an der Universität Harvard. Er befindet sich momentan in Deutschland und hofft aber, zum Herbstsemester wieder in die USA einreisen zu können.
Wer seinen Lebensmittelpunkt temporär von Deutschland nach Amerika verlagert hat und dieses Leben nun über Nacht quasi aufgeben soll, steht jetzt vor existenziellen Fragen.
Einige Studierende berichten, dass ihre Partner in den USA arbeiten, andere, dass sie in Deutschland gar keine Wohnung mehr haben. Das Auswärtige Amt ist zurückhaltend mit Kritik an der US-Regierung. Sprecher Rainer Breul stellte klar,
gilt, das will ich ehrlicherweise dazu sagen, dass angesichts der weltweiten Pandemie Staaten nach der jeweiligen Situation, und Sie alle kennen die Zahlen aus den USA, geeignete Maßnahmen ergreifen müssen, um damit umzugehen. Das gilt für Deutschland und die Staaten der Europäischen Union, ebenso wie für die USA.
Auch Visa für Wissenschaftler werden von den USA aufgrund der Corona-Pandemie bis Ende des Jahres ausgesetzt. Laut der linken Außenpolitikerin Sevim Dadlen trägt Trump einen rechten Kulturkampf auf dem Rücken der Wissenschaft aus.
Es wäre sträflich, wenn die Bundesregierung hier nicht klar Stellung bezieht, mit Kritik wie jetzt zögert und das einfach so hinnimmt.
Auch Jürgen Hart von der Union kritisiert den US-Präsidenten.
Der amerikanische Präsident Trump betreibt in nahezu infantiler Weise eine Corona-Politik, in der das Wirklichkeit sein soll, was er sich wünscht. Und er ignoriert die Fakten der Krise. Auf den Rücken der Studenten wird hier ein Streit ausgetragen.
Und der außenpolitische Sprecher der SPD, Neil Schmidt, hofft, dass es bei der Ankündigung der Ausweisung bleibt und sie gar nicht erst umgesetzt werden.
Es ist bezeichnend, dass Präsident Trump offenbar zu jedem Mittel greift, um vor den Wahlen Stimmung gegen Ausländer zu machen.
Allerdings dürfen auch Studierende aus den USA laut Bildungsministerium nicht mehr nach Europa einreisen, wenn sie ihr Studium von zu Hause aus online durchführen können. Die Bundesregierung weist zwar keine amerikanischen Studierenden aus, aber die Gespräche mit den USA dürfte diese Regelung schwierig machen.
Wie sehr die Corona-Pandemie den Bildungssektor betroffen hat, das wissen die meisten von uns, genauso wie man ahnt, dass das Folgen hat auch über die Zeit der Schul- und Kitaschließungen hinaus. Und dass gerade das ganz besonders gilt für Ärmere, für Schwellenländer, darüber haben wir gestern ja schon berichtet. Die Hilfsorganisation Save the Children hat in einem Bericht darauf aufmerksam gemacht, dass die Bildungsbiografien von 10 Millionen Kindern durch Corona gefährdet sein könnten. Was noch mehr gilt für Kinder mit Fluchthintergrund. Wie man denen Bildung ermöglichen kann, auch trotz Corona, damit hat sich gestern die UNESCO auf einem Treffen beschäftigt, das natürlich rein digital stattgefunden hat. Susanne Krause hat sich für uns reingeschaltet.
Wegen der Corona-Pandemie erlebt derzeit eine ganze Generation von Heranwachsenden noch einen weiteren Knick in ihrer Bildungskarriere. Bei jungen Flüchtlingen war schon zuvor das Risiko, die Schule nicht zu beenden, doppelt so hoch wie bei anderen Kindern und Jugendlichen, sagt Angelina Jolie. Die Schauspielerin engagiert sich seit langem als Sonderbeauftragte für das UN-Flüchtlingshochkommissariat.
UNHCR has worked with the Malala Fund to model the possible impact of the virus.
Die UN-Einrichtung hat zusammen mit der Malala-Stiftung, die sich für die Bildung von Mädchen einsetzt, eine Studie erstellt, die besagt, nach der Corona-Pandemie könnte jedes zweite Flüchtlingsmädchen nie wieder zur Schule zurückkommen.
Of the girls who are currently enrolled will never go back to school at all.
Um während der Corona-Pandemie weiterhin Unterricht abhalten zu können, bietet die internationale Covid-19-Bildungskoalition Staaten kostenlosen Zugang zu Online-Plattformen mit Bildungsangeboten. Im Libanon allerdings würden nur 2% der Lehrkräfte damit arbeiten, so Naila Fahed vom dortigen Verein Malala Fund Education Champion. Sie setzten eher auf eigene Lösungen, die die lokale Kultur mehr berücksichtigen.
What I will be saying now can be unexpected.
Mein Wunsch klingt eher unerwartet. Bitte geben Sie uns nicht zu viel Geld. Denn da rennt der Staat nur dem Programm hinterher, das die meisten Mittel einbringt, aber nicht der Lösung, die langfristig für unsere Realität die beste wäre.
And not necessarily the best one on a long-term basis.
Eine langfristige Neuausrichtung der Bildungssysteme weltweit ist erklärtes Ziel der UNESCO, um für kommende Krisen gewappnet zu sein und um ganz allgemein mehr Schülerinnen und Schülern Zugang zu Qualitätsbildung zu ermöglichen, also auch Flüchtlingskindern. In Kamerun funktioniert es inzwischen viel besser. Das hat auch mit der Corona-Krise zu tun, wie Kameruns Bildungsministerin Novola Lyonga beschreibt.
For the first time, we could feel.
Während der Covid-bedingten Schulschließungen hatten Kameruner erstmals Gelegenheit zu begreifen, was es bedeutet, wenn die Kinder plötzlich auf der Straße rumlungern, wenn Teenagerinnen ungewollt schwanger werden, weil die Schule dicht ist. Flüchtlingsfamilien sind mit diesen Problemen täglich konfrontiert. In Kamerun würden nun alle Kinder, ob Einheimische oder Flüchtlinge, dieselben Schulen besuchen, berichtet die Ministerin. Diese Bildungspolitik Kameruns sollte überall Nachahmer finden, so Filippo Grandi, UN-Hochkommissar für Flüchtlinge.
When I started doing refugee work and
als ich vor über 30 Jahren in die Flüchtlingsarbeit eingestiegen bin, setzte die UN noch darauf, Schulen in Flüchtlingslagern zu bauen und Geld für die dortigen Lehrer aufzutreiben. Neuerdings aber hat ein Umdenken eingesetzt. Nun streben wir an, minderjährige Flüchtlinge möglichst in das Bildungssystem des jeweiligen Aufnahmelands einzugliedern. Unser Ansinnen wird von der Corona-Krise noch bestärkt. Das aber bedeutet, solche nationalen Programme müssen insbesondere für arme Länder von der internationalen Gemeinschaft mitgetragen werden.
That struggle for resources have to be supported by the international community.
Ein unverhohlener Spendenappell. Denn wegen der weltweit von Corona ausgelösten Wirtschaftskrise droht, so die UNESCO in einer kürzlich veröffentlichten Erhebung, das internationale Fördermittel für Bildung um 12% einbrechen.
Sie hören den Deutschlandfunk Campus und Karriere und in dieser Woche spielen wir mit gezinkten Karten.
Plagiat.
Betrug.
Betrug.
Täuschung.
Fälschung.
Akademisches Ghostwriting.
Karriereschwindel.
Wissenschaftliche Hochstapelei.
Geschönte Zeugnisse, Lücken im Lebenslauf, von Fälschungen in Ausbildung, Wissenschaft und Karriere.
Um Mogeleien in Karriere und Wissenschaft geht es in unserer Serie in dieser Woche. Und da betreten wir jetzt einen Bereich, da ist Mogeln oder besser gesagt Lügen möglicherweise unter Umständen erlaubt oder gar sinnvoll. Wir reden über Jobsuche, über Bewerbungsgespräche und auch über den klassischen Fall von Schönrederei, nämlich die Arbeitszeugnisse. Am Telefon ist Nils Wigger, Spezialist für Arbeitsrecht, insbesondere auch für Arbeitszeugnisse aus Hamburg. Herr Wigger, hallo, ich grüße Sie.
Guten Tag, hallo.
Fangen wir mit diesem Thema mal an, mit dem Arbeitszeugnis. Das soll laut geltender Rechtsprechung den Grundsätzen der Zeugniswahrheit entsprechen, aber auch genauso dem Grundsatz des Wohlwollens. Also auf gut Deutsch ehrlich, aber doch irgendwie in netten Worten. Geht das überhaupt immer?
Ja, also grundsätzlich ist ein Arbeitszeugnis ja immer so in zwei Teile unterteilen. Es gibt einmal den Tätigkeitsbereich und einmal die Leistungs- und Verhaltensbeurteilung. Im Rahmen des Tätigkeitsbereichs geht es bei der Beschreibung erstmal grundsätzlich darum zu beschreiben, was hat der Arbeitnehmer eigentlich in der Vergangenheit gemacht. Da ist es natürlich schwierig, irgendwie zu lügen als Arbeitgeber, sondern da geht es darum, dass man tatsächlich wahrheitsgemäß das darstellt, was der Arbeitnehmer auch gemacht hat. Wenn man das nicht tut, kann man sich unter Umständen schadensersatzpflichtig machen als Arbeitgeber für den folgenden Arbeitgeber, wenn der eben merkt, das Zeugnis ist eben nicht wahr gewesen. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es natürlich aber auch die Leistungs- und Verhaltensbeurteilung. Und in der Leistungs- und Verhaltensbeurteilung, da ist es natürlich so, auf der einen Seite muss man natürlich die Wahrheit sprechen und die Wahrheit darlegen im Zeugnis. Auf der anderen Seite muss man natürlich dem Arbeitnehmer auch wohlwollend begegnen. Man hat nämlich eine Fürsorgepflicht und darf dem Arbeitnehmer die berufliche Zukunft nicht erschweren. Sprich also, wenn es objektive Tatsachen gibt, die beispielsweise eine Unzuverlässigkeit eines Arbeitnehmers darstellen, dann kann man das im Arbeitszeugnis so auch formulieren, muss das aber positiv tun. Also beispielsweise wäre es nicht erlaubt zu schreiben, Frau XY ist unzuverlässig gewesen, sondern muss das dann positiver formulieren, indem man beispielsweise sagt, Frau XY hat sich stets bemüht, zuverlässig zu sein.
Das sind dann ja Codes, die sich wahrscheinlich über die Zeit entwickelt haben, aber dann wird das dieser Grundsatz des Wohlwollens dann nicht irgendwie ad absurdum geführt, wenn sowieso jeder Arbeitgeber oder jede Arbeitgeberin weiß, was damit gemeint ist?
Naja, grundsätzlich ist es natürlich so, das wird nicht ganz ad absurdum geführt, weil man natürlich trotzdem wohlwollend formulieren muss. Also das ist natürlich so, wenn es negative Tatsachen gibt, dann werden die natürlich auch im Zeugnis negativ ausgelegt. Wo man sich als Arbeitgeber dran halten muss, ist, wenn es nachteilige Tatsachen beispielsweise gibt im Arbeitsverhältnis, muss man als Arbeitgeber immer prüfen, sind das Umstände, die vielleicht nur von geringem Gewicht gewesen sind im Verhältnis zum gesamten Arbeitsverhältnis. Dann werden die beispielsweise auch gar nicht in Arbeitsverhältnis aufgenommen, weil man eben wohlwollend formulieren muss.
Mhm. Mal angenommen, in meinem Arbeitszeugnis steht jetzt ein folgender Satz drin. Ich habe mich immer bemüht, meine Arbeit zuverlässig zu erledigen. Jeder zukünftige Arbeitgeber ahnt, was sich dahinter verbirgt. Habe ich denn, weil ich vielleicht auch nicht auf den Kopf gefallen bin, eine Möglichkeit, das dann noch anzufechten und sagen, das ist mir nicht wohlwollend genug?
Also grundsätzlich ist es ja so, man muss unterscheiden zwischen wohlwollend und am Ende der Zeugnisnote. Das ist ein Unterschied. Also natürlich kann man, was ich Ihnen eben gerade formuliert habe, wäre beispielsweise die Note 6 gewesen. Mhm. Die kann man aber auch wohlwollend formulieren. Das sieht aber ein Personaler, liest aber aus dieser Zeugnisformulierung die Note 6 heraus. Die ist zwar wohlwollend formuliert, entspricht aber der Note 6. Wenn ich jetzt gegen diese Note 6 vorgehen möchte, dann muss ich als Arbeitnehmer eben darlegen, warum ich besser gewesen bin. Grundsätzlich ist es bei den Arbeitsgerichten so, wenn man sich um ein Zeugnis streitet, der Grundsatz, wenn man die Note 3 in einem Zeugnis erteilt als Arbeitgeber, dann ist der Arbeitnehmer beweispflichtig, dass er besser gewesen ist. Das kann ihm dann gelingen, wenn er beispielsweise darlegen kann, dass er in bestimmten Leistungs- oder Verhaltensbereichen eine Note gut verdient hätte, indem er beispielsweise Zeugen vernimmt, die die Arbeitsleistung eben bewerten können oder eben Arbeitsergebnisse vorlegt. Das heißt, man kann tatsächlich vorgehen gegen die Note, aber es ist tatsächlich nicht gegen diese wohlwollende Formulierung dann.
Mhm. Gehen wir mal vom alten zum neuen Job. Dass man beim Lebenslauf in der Bewerbung nicht lügen sollte, das ist klar, aber man darf doch auch was weglassen, zum Beispiel den Familienstand, dass man Kinder hat, richtig?
Ja. Grundsätzlich darf man bestimmte Dinge in einem Lebenslauf auch weglassen, die haben da nichts zu suchen. Das sind ganz besonders die Fragen, die unter Umständen diskriminierend sein könnten. Das sind nämlich dann in einem Bewerbungsgespräch unzulässige Fragen. Die darf man in einer Bewerbung nicht nur weglassen, sondern auf die darf man in einem anschließenden Bewerbungsgespräch sogar lügen.
Mhm. Unzulässige Fragen, das würde mich jetzt auch als nächstes interessieren. Ab wann ist eine Frage unzulässig vom Personalerin oder vom Personaler?
Das ist insbesondere dann der Fall, wenn eine Frage beispielsweise diskriminierend ist, also gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verstößt. Als Beispiel ist da der Klassiker, die Schwangerschaft zu nennen. Also eine Frage nach einer Schwangerschaft ist in der Regel unzulässig, weil das eben diskriminierend aufgrund des Geschlechts ist, weil eben nur Frauen schwanger sein können, wäre das eine diskriminierende Frage. Da gibt es aber wenige Ausnahmen, wo man eben doch nicht lügen darf. Das kommt dann aber auf den speziellen Job drauf an.
Mhm. Und was ist jetzt zum Beispiel, wenn ich vor 10 Jahren oder so schon mal eine Gefängnisstrafe verbüßt habe und die jetzt mit dem anvisierten Job jetzt nicht direkt in Zusammenhang steht, die Straftat, die damalige Straftat, darf ich dann trotzdem auch lügen? Oder muss ich das zugeben, muss ich das sagen?
Also da kommt es ganz genau darauf an, was Sie eben auch gesagt haben, hängt das zusammen mit dem Arbeitsverhältnis, was ich habe. Also wenn ich ein Arbeitsverhältnis habe, in dem ich beispielsweise Lkw-Fahrer bin, dann darf der Arbeitgeber berechtigterweise auch nach Verkehrsdelikten fragen, weil das ja relevant ist für den Job. Wenn ich jetzt aber beispielsweise einen Zahnarzt suche als Arbeitgeber, darf ich dem vermutlich nicht nach Vorstrafen im Rahmen von Verkehrsdelikten fragen. Eine andere Frage ist natürlich die, was mache ich mit der Lücke im Lebenslauf in den 10 Jahren? Mhm. Das ist natürlich eine Schwierigkeit, die ich dann als Arbeitnehmer habe. Grundsätzlich, also bei einer Gefängnisstrafe ist es natürlich schwierig, da darf ich eigentlich nicht lügen, weil da ist ja schwierig zu sagen, was habe ich die 10 Jahre lang gemacht. Ich darf es natürlich aber umschiffen. Ich kann natürlich diese 10 Jahre im Lebenslauf leer lassen und wenn die Frage dann natürlich kommt, dann darf ich natürlich aber nicht drauf lügen und darf nicht sagen, ich saß nicht im Gefängnis. Ich kann es natürlich anders umschreiben. Bei einer Gefängnisstrafe ist es vielleicht schwierig, aber bei anderen Dingen ist es beispielsweise einfacher. Also wenn man zum Beispiel auf Reisen gewesen ist, dann dürfte man vermutlich sagen, ich habe meine Fremdsprachenkenntnisse ausgebaut. Das klingt immer besser als ich bin auf Reisen gewesen, ist aber im Endeffekt keine Lüge, sondern nur eine Umschreibung von dessen, was eigentlich tatsächlich gewesen ist.
Nils Wieger, Rechtsanwalt aus Hamburg, Spezialist für Arbeitsrecht, auch insbesondere für Arbeitszeugnisse. Herr Wieger, Dankeschön.
Ja, sehr gerne.
Und das war Campus und Karriere für heute. Hier gibt's gleich natürlich die Nachrichten und dann Corso Kunst und Pop. Dort heute mit Sigrid Fischer und die spricht mit dem EU-Parlamentarier und Satiriker Nico Semsrott über sein neues YouTube-Format und wie er BürgerInnen die EU mit Satire näher bringen will. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie's gut.